Liebe Gemeinde, ich habe auch noch einen Hinweis, und zwar habe ich das die letzten Wochen auch schon angekündigt, die letzten beiden Sonntage. Wir werden in der kommenden Woche für Mitglieder unserer Gemeinde und Freundinnen und Freunde unserer Gemeinde zwei Abende haben, wo wir Pastor Ingolf Elze eingeladen haben. Wir hatten in der Gemeinde eine längere Phase der Krise und wo wir ihn eingeladen haben, das Thema mit uns geistig nochmal aufzuarbeiten und dort Möglichkeiten zu schaffen, dass wir hier auch dann zu einem Abschluss kommen und dann wieder nach vorne gehen können. Das ist das, was wir mit ihm so abgestimmt haben. Also für Mitglieder und für Freundinnen und Freunde der Gemeinde herzliche Einladung. Und das ist jetzt der Last Call. So, dann bete ich noch für die Predigt. Und zwar danke ich dir, Jesus, dass wir jetzt auf dein Wort hören können. Ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst, das rüberzubringen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und allen, die hier sind, allen, die zuschauen oder das in der kommenden Woche hören, auf CD, dass du Gnade gibst zum Hören. Amen. Wir sind in einer Predigtreihe und heute ist die letzte Predigt. 4 Gründe, warum wir Gottesdienst feiern. Das ist ja so eine Frage. Warum treffen sich Leute jeden Sonntag hier zum Gottesdienst? Viele haben jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, das ist total cool, auch mal sonntags morgens auszuschlafen. Und jetzt ist es ja heute mal wieder relativ voll, aber hier in den letzten 1,5 Jahren war es hier meistens eher wenig besetzt. Und der eine oder andere hat das dann vielleicht auch nachmittags sich angeschaut und so. Aber warum machen wir das eigentlich? Und das ist halt eben dieser Aspekt von Gemeinschaft, von geistlicher Gemeinschaft, das ist ja eine Frage, die man sich ja dann auch gerade in so einer Phase wieder ganz neu stellt, wo das eben nicht mehr selbstverständlich ist. Man könnte auch ja sagen, Corona ist vorbei und danach machen wir dazu weiter. Also wir treffen uns auch nicht mehr so sehr in Gottesdiensten, weil man kann sich ja eine Predigt anhören, man kann bei YouTube eigentlich auch viel bessere Predigten sich anhören als das, was hier in der FCG läuft. Und besseren Lobpreis kann man sich anhören. Das ist auch, also man braucht das ja eigentlich gar nicht. So, könnte man auf die Idee kommen. Aber wir haben ja in den letzten Wochen schon gelernt, es geht nicht darum, dass man einfach nur konsumiert, sondern im Idealfall nimmt man etwas mit. Im Idealfall ist man Teil einer Gemeinschaft. Man ist als Christ hineingerufen in eine Gemeinschaft von Glaubenden. Man ist Teil an einem Leib, wie Paulus es ausdrückt. Das ist also so, Paulus sagt es ganz witzig auch, die Hand kann nicht sagen zum Fuß, ich brauche dich nicht. Genauso ist es für Glaubende wichtig, dass ich hineingestellt bin in eine Gemeinschaft von Glaubenden, wo wir den Glauben zusammen leben können, wo wir miteinander beten können, wo wir einander im christlichen Sinne lieben können, wo wir sagen können, ich will das Beste für dich, ich will dich unterstützen, ich will dir dienen im Glauben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben uns einen Text immer wieder angeschaut in den letzten Malen aus dem Hebräerbrief. Da heißt es, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Also Hoffnung ist das, was nach vorne hin orientiert ist, in die Zukunft hin. Wir haben als Christen eine Hoffnung. Aber diese Hoffnung kann einem auch mal entgleiten. Du hast es heute Morgen in der Moderation so schön gesagt, finde ich. Man hat manchmal so Momente, wo man gar nicht mehr aufstehen möchte, vielleicht wo man sagt, ich mag gar nicht aufstehen, ich möchte am liebsten gar nicht, wo die Hoffnung einem dahin schwindet. Und dann kann man anfangen zu wackeln, zu wanken. Und dann braucht es manchmal Menschen, die sich einem an die Seite stellen und sagen, ey, ich halte dich, ich bete für dich. Bei Mose war das so. Mose hat gebetet, hat seine Hände zum Himmel gehalten. Und wenn er die Hände hochgehalten hat, das Volk Israel war im Kampf, dann hat das Volk gesiegt. Und dann konnte er manchmal nicht, er fing an zu wanken, er hatte keine Kraft mehr. Und dann gab es Leute, die ihm die Arme hochgehalten haben. Und so ist es im Glaubensleben auch. Manchmal braucht man einen Bruder, eine Schwester, die einem weiterhelfen. Und dann heißt es dort weiter. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Wenn du nur alleine deinen Glauben lebst, wer hat dann auf dich Acht? Wer achtet auf dich? Und auf wen achtest du denn bitte schön? Du hast auch einen Auftrag als Christin und Christ. Auf deinen Bruder und deine Schwester zu achten. Und lasst uns anreizen zur Liebe. Hey, lasst uns anreizen zur Liebe. Anreizen bedeutet so anstacheln. So, lass uns da den anderen ermutigen. Hey, wo kannst du jemandem etwas Gutes tun? Im Auftrag Gottes. Zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Also auch dieser Aspekt, sich gegenseitig zu ermahnen und sagen, hey, pass da auf. Hey, ich steh dir bei. Ich gehe da mit dir durch. Dafür brauchen wir einander. Darum treffen wir uns. Mindestens einmal die Woche. Es ist also eine klare Aufgabe, dass wir einander ermutigen, dass im Gottesdienst miteinander feiern, dass wir, haben das in den letzten Wochen, einige Aspekte davon uns angeschaut, warum wir zum Beispiel hier vorne Lobpreis feiern, miteinander haben, wo wir miteinander Gott anbeten, Gott unser Halleluja singen. Wir haben darüber nachgedacht, dass wir auf Gottes Wort hören. Welcher Aspekt? Das ist, sich gemeinsam unter das Wort Gottes zu stellen. Und vom Wort Gottes her uns gegenseitig zu ermahnen. Und nicht einfach so, ich habe mal die Meinung und du hast mal die Meinung. Und wir, natürlich passiert das auch in christlichen Kreisen, natürlich. Man hat sogar unterschiedliche Meinungen über die Bibel manchmal. Aber nicht einfach so losgelöst, sondern wir ringen darum, um ein Wort zusammen, was wir uns zusprechen lassen. Auch der Segen, wo wir letzte Woche drüber nachgedacht haben. Wenn jemand das meint, ohne Gemeinschaft der Glaubenden zu erleben und das ein Leben lang zu schaffen, wird man nicht das Ziel erreichen. Das ist meine starke Hypothese. Du kannst nicht alleine als Christ durch die Zeit kommen, ohne am Glauben Schaden zu nehmen. Und das ist ein wichtiger Punkt, warum wir hier diese Predigtreihe platziert haben. Und heute der letzte Grund: Wir sind im Gottesdienst zusammen, um gemeinsam Gott zu danken. Und diese Bewegung finde ich so schön, wenn man sich ans Herz fasst und danke, was. Das ist so eine Geste der Dankbarkeit. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Das haben die Alten uns früher gesagt. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Diesen Satz kannst du dir ganz, ganz groß in das Ohr schreiben. Und wenn du nicht mehr mitnimmst heute aus dem Gottesdienst, diesen Satz nimm mit. Dann, das ist schon das Wichtigste von der ganzen Predigt. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Es ist eine Haltung, ich habe etwas empfangen und das treibt mich auch wieder in die Welt hinein. Das werden wir uns jetzt gleich in dem Text anschauen, den ich für heute vorbereitet habe, nämlich aus Psalm 67. Psalm 67, ein Psalmlied vorzusingen zum Saitenspielen. Also auch Kontext, Gottesdienst, Lobpreis, dort wird dieses Lied gespielt. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Antlitz leuchten, dass man auf Erden erkenne deinen Weg, unter allen Heiden dein Heil. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Na. Wo ist er denn geblieben? Ich habe die nächste Folie fehlt, sehe ich gerade. Das kann vorkommen. Die nächste Folie fehlt, warum auch immer. Es geht weiter in Vers 5. Alle Leute, die die Bibel dabei haben, schlagen sie jetzt auf. Wer nicht, schaut das zu Hause nach. Das ist peinlich, aber das macht nichts. Da geht es weiter in Vers 5. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Das Land gibt sein Gewächs, es segnet uns Gott, unser Gott. Es segnet uns Gott und alle Welt fürchtet ihn. Dieser Text beginnt mit einem ganz zentralen Text oder mit zwei ganz zentralen Texten aus dem Alten Testament. Einen haben wir uns letzte Woche angeschaut, der aaronitische Segen und das Versprechen an Abraham. Abraham noch vor Mose, wie letzte Woche haben wir über diesen aaronitischen Segen gesprochen, der am Ende immer dem Volk zugesprochen wurde. Und auch das im Kontext von Gottesdienst heute immer noch sehr oft der Fall ist, dass wir uns diesen Segen am Ende zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden. Das ist das, was dort so zentral ungefähr steht. Und bei Abraham war es auch so, der hatte einen Segen von Gott empfangen. In Genesis, also in 1. Mose 12, können wir das nachlesen. Da sagt Gott zu Mose: Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen und die dich segnen und fluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dieser Text, so beginnt quasi hier dieser Predigttext in Psalm 67. Der Segen ist es, wenn Gott sein Angesicht uns zuwendet. Wenn Gott uns anstrahlt. Wenn uns das widerspiegelt quasi. Dieser Psalm hat wahrscheinlich seinen Ursprung im Kontext des Jahresablaufes im Volk Israel in der Erntezeit. Es kommt in Vers 7 vor. Das Land gibt sein Gewächs. Auch da ist es von der Verbform her eine ganz andere Verbform. Das Land gibt seinen Wert. Gott hat uns gesegnet. Das Volk schaut zurück, was im letzten Jahr alles passiert ist, was Gott uns gegeben hat. Und es schaut darauf und sagt, Gott hat uns gesegnet. Gott ist ein segnender Gott und er wird das, möge das auch weiter tun. Gott segnet uns. Er lässt sein Angesicht leuchten. Das ist das, wie dieser ganze Psalm beginnt. Das ist das, was wir letzte Woche gehört haben. Segen bedeutet, Gott freut sich über uns. Gott gibt uns Raum zum Leben. Das kann uns nicht unberührt lassen. Und da geht es nämlich auch weiter. Das ist nämlich die Frage, was passiert jetzt? Was ist denn jetzt, wenn ich gesegnet bin? What nu? Ist der Segen einfach nur für mich? Dass ich den verprassen kann? Wofür ist Segen da? Vers 3 gibt uns die Antwort. Vers 3 ruft den Gläubigen wieder das ins Gedächtnis. Dass man auf Erden erkenne deinen Weg. Wir sind gesegnet, dass man auf der ganzen Erde den Weg Gottes erkennen soll, sagt das Volk Israel. Das ist nicht für uns selbst, sondern andere sollen dadurch Gottes Weg erkennen. Unter allen Heiden soll dein Heil erkannt werden. Also, sie haben verstanden, wir sind gesegnet und dieser Segen fließt zu den Völkern. Ist nicht für uns zum Verprassen, ist nicht dafür da, damit ich sagen kann, ich bin gesegnet und was dir, wie es dir geht, ist mir egal, sondern es geht darum, dass wir den weitergeben können. Gott segnet uns, dass alle Heiden, heißt es dort, etwas davon haben sollen. Segen ist nicht also in erster Linie dafür da, dass mein Glückstank voll ist. So nach dem Motto, ich bin gesegnet und ich fliege durch die Welt und alles andere ist mir egal. Oder ich bin gesegnet, damit meine Erfolgsstory so richtig, ja ganz groß rauskommt, meine eigene, sondern ich darf das weitergeben. Ich bin maximal von Gott geliebt. Ich muss mir die Anerkennung vor Gott nicht mehr verdienen. Ich muss mir die Anerkennung von euch Menschen auch nicht mehr verdienen. Ich bin gesegnet. Wir sind gesegnet. Wir müssen uns auch nicht mehr gegenseitig beweisen. Wir sind geliebt. Punkt. Wir sind gesegnet. Punkt. Damit die Völker erkennen dein Heil. Also da muss man sagen, das soll eine Auswirkung haben. Dankbarkeit hat eine Auswirkung. Das kannst du nicht für dich behalten. Das Problem ist, wenn man den Segen für sich selber behält, dann ist das wie in einem, fängt das an zu gammeln. Das wird ekelig, das fängt an zu stinken. Wenn dein Bankkonto immer voller, wir können sagen, der Herr segne mich. Super. Was machst du mit deinem Geld? Ja, noch mehr Zinsen und noch mehr Aktien. Super, klasse. Und wer hat was davon? Das ist die Frage dann. Segen fängt an zu gammeln, wenn der Segen nicht weitergegeben wird. Das war beim Volk Israel auch so. Sie waren in der Wüste unterwegs. Gott hat sie gesegnet, Tag für Tag, mit dem, was sie zum Essen brauchten. Und ich finde, das ist ein schönes Bild. Und Mose sagte dann zu dem Volk, dass sie sich nur das nehmen sollen, was sie dann in der Situation brauchen. In 2. Mose 16 können wir das nachlesen. Und die Israeliten taten es und sammelten das Manna. Einer viel, der andere wenig. Aber als man es nachmaß, hatte der nichts drüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht drunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Das, was ich jetzt brauchte, von Gott habe ich bekommen, als ich mit Gott unterwegs war in der Wüste als im Volk Israel. Und dann heißt es im Vers 19, und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Also das, was ich heute brauche, an Segen Gottes, das reicht. Und ich habe Vertrauen darauf, dass ich morgen früh auch wieder was bekomme. Das war der Kontext. Und dann heißt es Vers 20, dieser Satz, den finde ich so genial, der kommt mir so oft vor. Und sie gehorchten Mose nicht. Sie gehorchten Mose nicht. So oft. Die konnten es nicht lassen. Das ist genauso wie, denkt nicht an rosarote Elefanten. Denk nicht an rosarote Elefanten. Oder zu Hause eine Kiste Süßigkeiten in den Schrank zu stellen und sagen, da geht ihr aber nicht dran. Vergiss es. Kannst gleich einen Deckel aufmachen. Ja? Und sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Die haben das abends nochmal so in den Krug reingetan und gesagt, ach, morgen früh brauche ich da nicht raus, kann noch eine Stunde länger schlafen. Und dann heißt es dort so schön, Da wurde es voller Würmer und stinkend. Ja, alter Schwede, da hast du am Morgen so eine Pampe, die ist voller Würmer, gammelig und stinkt zum Himmel. Mist! Hätte ich doch gleich auf Mose gehört. Und so ist es auch mit Segen. Segen ist nicht dafür da, dass man ihn ohne Ende hortet, sondern wir werden von Gott gesegnet. Mit Liebe, mit Anerkennung, mit Wertschätzung, auch mit materiellen Dingen, damit wir das weitergeben. Wenn dein Herz voller Liebe ist, dann behältst du das nicht für dich. Wenn du von Gott angenommen bist, dann behältst du das nicht für dich. Wenn Gott dir Finanzen gibt, dann gibst du die weiter. Muss nicht alles sein, Gott sei Dank, weil sonst würden wir alle mit nichts und am Körper rumstehen. Alles klar, da gibt es alles für im Wort Gottes Anweisungen, wie man es gut machen kann. Aber wenn du gesegnet bist, dann gib es weiter. Und es wird ein Fluss entstehen. Es wird Leben entstehen. Darum geht's. Und wenn wir uns im Gottesdienst treffen und der Segen Gottes auf uns ruht, das Angesicht Gottes auf uns ruht. Ich habe das letzte Woche gesagt, der aaronitische Segen ist immer am Ende des Gottesdienstes. Das, was im Gottesdienst im Volk Israel, aber auch bei uns passiert ist, das ist die Opfer passiert sind, dass im Neuen Testament, im Neuen Testament im Gottesdienst von Christus gesprochen wurde, von seinem Opfer her. Das heißt, am Ende des Gottesdienstes ist im Volk Israel jedem bewusst gewesen, meine Sünden sind mir vergeben. Dafür sind ganz schön viele Tiere gestorben. Und im neutestamentlichen Gottesdienst ist uns am Ende des Gottesdienstes hoffentlich bewusst, es ist ein Opfer gestorben, nämlich Jesus Christus ist am Kreuz für dich und für mich gestorben. Und deswegen können wir in die neue Woche hineingehen und das Angesicht Gottes leuchtet über uns. Das ist der Kontext. Und wenn wir uns das zusprechen, wenn wir das miteinander erleben, was ist dann die logische Folge? Dass Freude da ist, dass Dankbarkeit da ist. Was ist denn, wenn du Menschen begegnest, die so richtig voller Freude und voller Dankbarkeit sind? Ich möchte euch an einige Momente der deutschen Geschichte zurückerinnern. Kennt ihr das? Könnt ihr das zurückerinnern? Ich bin jetzt schon einige Zinstage alt und ich erinnere mich an 1990, 8. Juli, in Rom, Andi Brehme, in der 85. Minute. Wer weiß das noch? Kann sich noch jemand erinnern? Ein paar Leute, einige Fußballfans unter uns. 85. Minute. Deutschland ist Weltmeister. Ich bin ein kleiner Junge. Ich dachte, ich werde jetzt auch Fußballprofi. Auf jeden Fall werde ich auch Fußballprofi. Das ist so cool, was die da gemacht haben. Da war Freude da. Da musste mir keiner sagen, jetzt behalt mal deine Freude für dich. Ich bin rumgehüpft wie ein Flummi zu Hause. 1996, 30. Juni, wer erinnert sich? Golden Goal, Oliver Bierhoff. Könnt ihr euch erinnern? Einige? Hoffentlich sind ein paar mehr, die jungen Leute noch nicht so. Okay, aber jetzt seid ihr alle dabei. 2014, Brasilien. Mario Götze. In der 113. Minute, wir waren alle aus dem Häuschen, oder? Also fast alle. Ich merke, ihr könnt euch langsam da hineinversetzen, ja? Langsam. Wenn so eine Freude da ist, die behältst du nicht für dich. Du liegst in den Armen, du denkst, das ist das Geilste, was mir passiert ist. Wir sind Weltmeister, werden wir? Ich nicht, aber ich fühle mich damit hineingenommen. Ich bin auch nicht am Kreuz gestorben, Christus hat das für mich gedacht, aber ich darf da mitfeiern als Christ. Das ist doch das, was wir uns im Gottesdienst zusprechen. Was er getan hat. Er hat gesiegt. Für mich, für uns. Wir sind dabei. Halleluja. So, das ist so der Kontext. Und dann zu kommen und zu erwarten, dass ich das einfach nur für mich behalte. Dass ich einfach nur so sage, ja, ich gehe sonntags in den Gottesdienst und das war's auch. Und ich freue mich nach innen. Ist doch unlogisch. Oder? Ist doch unlogisch. Ich gehe doch nicht in ein. Ich habe doch nicht diese Freude. Ich habe doch nicht Dankbarkeit und das kriegt kein Mensch mit. Da fließt das natürlich. Der Segen führt dazu, dass die Dankbarkeit und die Freude in die Welt hineinstrahlt, wenn wir sie uns immer wieder vergegenwärtigen, was wir hier im Gottesdienst miteinander feiern. Gott hat uns gesegnet und wir sind, wenn wir uns das bewusst machen, sind wir voller Freude. Und da kann um uns herum passieren, was will. Diese Freude kann uns keiner nehmen. Ich kann krank sein, das tut mir auch weh. Ich kann meinen Job verlieren, das macht mir auch Angst, klar. Aber diese Freude kann mir keiner mehr nehmen. Die kann uns keiner mehr nehmen. Dieser Segen wirkt sich aus. Dieser Segen führt in die Mission. In die Mission Gottes. Das sollen alle Völker sollen das hören. Die Dankbarkeit soll andere Menschen erreichen. Darum geht es doch. Wenn wir dann in Vers 3, jetzt habe ich den Text nämlich. Gibt's doch gar nicht. Die Folie Das war heute Morgen noch anders. Okay, egal. Ich hatte eine Folie, wo auch immer sie geblieben ist. Wahrscheinlich habe ich sie nicht richtig abgespeichert. Ich bin nämlich nicht der große Held, was sowas angeht. Aber ich hatte heute Morgen noch etwas eingebaut. Und da hat es wahrscheinlich dran gelegen, dass es jetzt nicht so toll ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ihr seht mir das nach. Dort in Vers 3 und bis 5. Das ist auch richtig schön aufgebaut. Das wollte ich euch einigen zeigen. 3 und 6, die Verse sind komplett gleich. Da heißt es, dass man auf Erden erkenne deinen Weg, unter allen Heiden dein Heil. Das kommt in Vers 6 nochmal. Und jetzt bin ich völlig aus dem Häuschen. Ja, genau. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Und dann kommt Vers 5, das ist quasi der zentrale Vers. Und ich hatte das heute Morgen so richtig, dass es leuchtet. Aber das ist jetzt euch, müsst ihr euch vorstellen. Ja? Also es leuchtet jetzt vor euren inneren Augen der Satz auf. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Und dann kommt nochmal der Vers 6. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Darum geht's. Dass diese Freude, dieses Jauchzen andere Menschen erreichen soll. Darum geht es. Das ist der zentrale Vers in diesem Text. Darum musst du den Glauben weitergeben. Und wenn da Leute kommen zu uns als Christ und sagen, kannst du als Christ nicht mal deine Klappe halten? Du gehst mir ziemlich auf den Zeiger. Warum musst du von deinem Glauben immer erzählen? Warum hast du überhaupt den inneren Anspruch, etwas von deinem Glauben weiterzugeben? Dann wäre meine Gegenfrage doch, warum, lieber Mensch, erwartest du von mir etwas, was absolut emotional unlogisch ist? Wenn ich mich über etwas freue, dann hat das eine Auswirkung. Du musst das ja nicht annehmen. Du kannst dir das ja anhören und alles okay, aber du kannst doch bitte nicht von mir erwarten, dass ich einfach nur hier das alles in mich selbst hineinfreue. Wenn ich nur christlich aufgewachsen bin und die Kirche total langweilig war und Gott nichts in meinem Leben keine Rolle spielt, verstehe ich das ja. Aber mir ist es anders. Mir geht es nicht um ein Gebäude in der Kirche, sondern mir geht es um Menschen, die miteinander hier sich treffen und wir haben eine Begegnung mit Jesus, der lebt. Und das hat mein Leben verändert. Wie kannst du jetzt also von mir erwarten, dass ich das nur für mich behalte? Das ist unlogisch. Als Deutschland Weltmeister geworden ist, haben uns auch alle gefreut. Und das hat keiner für sich behalten. Wir haben ja gerade 2 Kinder gesegnet. Das ist doch so, wenn Kinder in die Welt kommen, das ist doch unlogisch, dass diese Freude keiner weitersagt. Wenn wir jetzt die Eltern fragen würden, die haben sich definitiv gefreut, da bin ich mich nicht sicher. Wahrscheinlich die Mutter zumindest 2-3 Stunden später, wenn es auch alles vorbei ist. Also das ist ja auch nicht so, die Geburt ist nicht so einfach für Frauen, aber zumindest die Großeltern haben sich gefreut, wir sind Großeltern geworden. Das haben die nicht einfach für sich behalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den Großvätern, die hier ist, sagen würde, also als die Nachricht kam, mein Kind wurde geboren, da habe ich die Zeitung wieder aufgemacht und weitergelesen. Glaube ich dir nicht. Du warst wahrscheinlich begeistert. Dein Enkel ist geboren. Hanno und Hammo sind zur Welt gekommen. Die haben sich gefreut. Das hat eine Auswirkung gehabt. Als mein Kind geboren wurde, mein erstes Kind geboren wurde, habe ich noch in München gelebt. Mein Vater wohnt in Ostfriesland. Der ist mit dem Flugzeug nach Bayern gekommen und hat nur, um sein Enkelkind mal in den Arm zu nehmen. Habe ich jetzt noch ein Bild von. Der war begeistert. Ich auch. Meine Frau später auch wieder. Das ist einfach so. Begeisterung steckt an. Das kann man nicht für sich behalten. Das heißt also, das ist einer der Folgen davon, dass wir Gesegnete sind, dass wir das weitergeben wollen. Ein zweiter Punkt, den wir weitergeben, ist Gerechtigkeit. Hier heißt es in Vers 5, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Das ist eine Hoffnung, aus der wir leben. Es wird einen Tag geben, wo Gott Gerechtigkeit herstellen wird. In dieser Welt gibt es ganz viel Ungerechtigkeit und viel Ungerechtigkeit wird auch niemals, dort wird nie das Gerecht gesprochen. Hier kommen die Leute nicht vor Gericht. Leider. Aber als Christen lebe von dieser inneren Hoffnung. Es wird ein Tag kommen, wo Gott Gerechtigkeit herstellen wird. Wo Gott sagen wird, was nicht in Ordnung war. Ein ganz bekanntes Beispiel, wo in der deutschen Geschichte etwas erst sehr, sehr spät dann doch nochmal zu einer Gerechtigkeit kam, war die Geschichte von Adolf Eichmann. Adolf Eichmann war ein deutscher SS-Obersturmbannführer und der hat mit ganz, ganz zentral, an ganz zentraler Stelle dazu beigetragen, dass 6 Millionen Menschen in Deutschland in den Tod gegangen sind. Und er hatte sich abgesetzt nach dem Krieg in Südamerika und war der Gedanke, den kriegen sie nicht mehr. Und irgendwann hat der israelische Geheimdienst hat ihn aufgespürt und sie haben ihn in Israel vor Gericht gestellt. Und er ist dort 1962 hingerichtet worden. Das war nochmal so ein, für die Menschen, ein Schrei nach Gerechtigkeit. So, ja, da ist das nochmal passiert. Aber viele Menschen, die Unrecht getan haben, und ich meine jetzt nicht nur in der Zeit des Nationalsozialismus, sondern generell, werden nicht gerichtet. Viele Verbrecher werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Und wir als Jesus-Nachfolger wollen auch nicht so naiv sein, zu sagen, ja, wir müssen jetzt einen Gottesstaat haben, wo dann nur Gott regiert und so weiter. Solange Jesus sein Reich noch nicht vollständig aufgebaut hat, wird es das nicht geben. Es hat einige fromme Fanatiker gegeben in der Kirchengeschichte, die das versucht haben. Ein Reich, in dem nur die Bibel herrscht und so weiter, das hat nie funktioniert. Weil man auch damit ganz schön viel Unheil treiben kann. Radikale Gruppen haben dann die Religion benutzt, um ihre eigenen Machtansprüche durchzudrücken. Und wir sind davon überzeugt, dass die Gerechtigkeit, die absolute Gerechtigkeit, nicht durch politische Systeme, nicht durch militärische Systeme oder durch irgendwelche anderen ökonomischen Systeme oder sowas hergestellt werden. Das hat das letzte Jahrhundert leider bewiesen. Da gab es zwei große Strömungen, den Kommunismus und den Nationalsozialismus. Die haben versucht, ein quasi gottloses System zu einer weltumspannenden Macht zu machen. Und wenn dann wirklich alle im Kommunismus leben oder alle unter dem Nationalsozialismus in Gleichschrift unterwegs sind, dann haben wir endlich Frieden. Das war das Ziel. Das Ziel war ja nicht Krieg, sondern das Ziel war ja Frieden auf Erden und das deutsche Volk sollte sich ausbreiten und so weiter und so fort. Hat nicht funktioniert. Diese Gedanken sind ad absurdum geführt worden. Aber wir glauben, dass eines Tages Gott Gerechtigkeit herstellen wird. Und als Christen stellen wir uns jetzt schon auf seine Seite. Das bedeutet jetzt schon, setzen wir uns dafür ein, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Wir haben jetzt drei Organisationen, die wir zum Beispiel jetzt durch den Basar unterstützen. Eine davon ist IJM. Das sind Christinnen und Christen, die gesagt haben, wir setzen uns dafür ein, dass Sklaverei auf dieser Welt abgeschafft wird. Es gibt 40 Millionen Sklaven weltweit noch. Und die sagen, wir setzen uns dafür ein, dass diese Menschen befreit werden, dass die Menschen, die unter diesen Situationen gelitten haben, therapeutisch begleitet werden. Christinnen und Christen haben sich immer wieder im Laufe der letzten 2000 Jahre eingesetzt für die Kranken, für die Witwen und die Waisen. Das ist etwas, was natürlicher Ausdruck dessen ist, wenn diese Freude, diese Liebe irgendwo einen Weg findet. Dass das zu uns dazugehört, Gerechtigkeit zu üben, uns einzusetzen für die Schwachen. Und der letzte Punkt ist, wir bauen eine liebevolle Gemeinschaft. In Vers 8, den ich euch ja leider nur vorlesen konnte, die konntet ihr nicht mitlesen, aber zu Hause nochmal nachgucken, Psalm 67, Vers 8. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Dann nochmal am Ende dieses kollektive, es segne uns unser Gott. Und hier geht es nicht darum, dass wir uns als Individuen treffen, die sich einmal in der Woche hier kurz eine Stunde treffen, sondern wir als Gemeinschaft. Wir als Gemeinschaft leben unter dem Segen Gottes. Und diese Gemeinschaft hat eine Ausstrahlungskraft, dass alle Welt ihn fürchtet. Und da geht es nicht um Angst, sondern um Ehrfurcht, nur zum Verständnis. Und dieser Aspekt kommt auch in Johannes 17 vor, wo Jesus für seine Nachfolgerinnen und Nachfolger betet. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist das Ziel. Segen führt zu Gemeinschaft. Und das ist der Grund, das habe ich letzte Woche schon gesagt, warum Gemeinschaft so zerstört wird, warum Ehen kaputt gehen, warum Kirchen angegriffen werden in ihrer inneren Struktur, warum sogar auch Nationen sich spalten. Ich habe auch in unserer Gesellschaft zum Beispiel, ist es so, dass wir total gespalten sind, ist kein Wir-Gefühl mehr da und man hackt sich gegenseitig die Augen aus manchmal. Und da, wo diese Einheit passiert in Liebe, da hat das eine Anziehungskraft. Eine Anziehungskraft. Das ist der Grund, warum wir uns dafür einsetzen, als Christinnen und Christen dafür zu beten und auch dafür zu kämpfen, dass Gemeinde zusammenbleibt, dass Gemeinde wieder eins wird. Das ist der Grund, warum wir uns in der kommenden Woche treffen wollen. Weil wir sagen, wir haben es leider an einigen Stellen nicht hingekriegt. Und Gott um Vergebung zu bitten und zu sagen, hey Gott, schenk uns eine neue Chance. Und selber zu vergeben und loszulassen und selber sich aufzumachen und sich die Wege der Versöhnung zu gehen, damit das wieder passiert. Damit Dankbarkeit und Freude und Jauchzen, wie es in Vers 5 heißt, wirklich wieder etwas wird, was uns erfüllt, was die Gemeinde erfüllt, was die Stadt erfüllt, dass Freude weitergegeben werden kann. Ich lade euch ein, dass wir zusammen aufstehen, zum Schluss der Predigt. Ich möchte uns einen Vers aus dem Epheserbrief vorlesen, wo Paulus zu den Christinnen und Christen etwas ganz Entscheidendes sagt. Da geht es nämlich um diesen Segen. Und wir Christen denken manchmal, wo segnet Gott mich denn? Und Paulus sagt hier, du bist schon gesegnet. Ich lese uns das langsam vor. Gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Du bist erwählt in Christus, als die Welt noch nicht angefangen hat zu sein. Was für ein Gedanke. Am Anfang war nicht der Urknall, sondern am Anfang war Gott, dass Gott dich wollte, dass Gott dich erwählt hat. Das steht am Anfang. Ein Ja zu dir und zu mir. Bevor der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, an dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Ist das nicht ein schöner Gedanke, mit dem möchte ich auch schon schließen? Also ich finde ihn jedenfalls schön. Bevor es auf dieser Erde, als es sie noch nicht gab, Boom gemacht hat und all das ins Sein gekommen ist, das ganze Universum, bevor Gott das alles geschaffen hat, hat Gott an dich und an mich gedacht, hat an Jesus gedacht und wie er das hinkriegen würde, dass ich die Ewigkeit und dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen werden. Mich treibt das in die Anbetung, mich treibt das in den Lob. Ich habe dann keine Angst mehr, dass Gott mit mir nicht mehr klarkommt. Kommt mit uns beiden klar, uns allen. Was für ein wunderschöner Gedanke. Lass uns so in dieses nächste Lobpreislied hineingehen und in die kommende Woche als Gesegnete, als Kinder Gottes, wirklich von Gottes Gnade erneuert, vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, in Christus ein heiliges und untadiges Leben zu leben. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns begegnest in deinem Wort und dass wir dir begegnen können im Geist. Ich danke dir dafür, dass du einen neuen Weg hast für jeden Einzelnen von uns, immer wieder neu. Und dass du uns auserwählt hast, deine Kinder zu sein. Und ich bete, dass wir diese Freude, diesen Lob, dass wir das in uns neu zum Klingen lassen. Dass wir begeistert sein können von dem, was du uns schenkst. Und hineingehen in die neue Welt, in die neue Woche und die Welt erreichen mit dieser frohen Botschaft. Dass viele Menschen von dieser frohen Botschaft, von dieser Freude hören und in diese Freudenbotschaft mit einstimmen können. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen.